Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
Das Leben kehrt in die Städte zurück. Nach dem Lockdown kommen die Lockerungen. Aber normal ist nach wie vor vieles nicht. Welche Corona-Kulturpraktiken werden bleiben? Die Lieferbox vielleicht oder der Foodshake? Unser Thema heute, und das hören Sie in diesem Podcast wie immer in vier Facetten. Hier der Überblick.
Corona, ciao, Corona, ciao, Corona, ciao, ciao.
Bleiben, in seinem augenblicklichen Zustand verharren, eine grundlegende Eigenschaft behalten.
Delicious. Morgen dürfen die Restaurants in Berlin wieder öffnen, allerdings mit strikten Abstandsregeln.
Und das dauerhaft.
Unser Ziel ist es, eine neue Normalität zu bekommen und dass trotzdem Schutz vor Corona besteht.
Dazu gehört vielleicht jetzt auch mal eine längere Phase, wo man sich etwas weniger mit dem Handschlag begrüßt.
Weil schon seit Wochen kein Alkohol mehr verkauft wird, probieren einige Menschen auch andere Geschmacksrichtungen aus. Sie machen Ingwerbier oder Ananasbier.
Ciao, Corona, ciao.
Getrunken wird weiter, aber was? Und kommt nach dem Handschlag der Ellenbogencheck, nach dem Freizeitstress die große Ruhe? Werden wir jemals wieder unbefangen essen gehen? In dieser Echtzeit versuchen wir uns heute an einer Zwischenbilanz. Wir spekulieren darüber, wie Corona unseren Alltag verändert, was also bleibt von neuen Lebensstilen und Alltagspraktiken, die uns die Pandemie aufgezwungen hat nach der Pandemie. Zum Beispiel bei der Begrüßung. Handschlag, Umarmung, Küsschen links, Küsschen rechts. Rituale, auf die man sich lange Zeit verständigt hat, gehen gar nicht mehr. Neue Varianten werden jetzt erprobt, aber wie werden wir uns in Zukunft begrüßen? Matthias Dell ist der Frage nachgegangen.
Für mich war die Sache Mitte März eigentlich klar, wie das jetzt weitergeht mit dem Begrüßen. Es gab da dieses Video aus China. Ein Kleinbus, aus dem ein Mann tritt, die ausgestreckte Hand eines anderen Mannes ablehnt. Stattdessen schlagen beide die Innenseiten der Füße aneinander. Erst links, dann rechts. Der Foodshake war geboren. Anfangs auch als Wuhan-Shake von hier aus belächelt. Mir schien diese Form des Sich-Begrüßens auch deshalb einleuchtend, weil der Mann aus dem Bus dabei ziemlich lässig aussah, die Bewegung organisch wirkte. Ich dachte, das Video geht jetzt schön viral und dann wissen alle Bescheid. In der Theorie, wie ich Mitte Mai beim Treffen mit Oliver Kraft feststellen muss.
Was machen wir jetzt? Füße aneinander schlagen? Wie,
ja?
Oder?
Wie machen Sie das mit den Füßen?
So, an Schuh an Schuh.
Innenseite oder Spitze?
Was sich ergibt. Also nicht zu doll halten. Ne?
Und nur eine Seite oder beide?
Eigentlich nur eine.
Oliver Kraft kümmert sich beruflich um Formen des richtigen Umgangs. Er ist Maître im Lorenz Adlon Esszimmer, einem Sterne-Restaurant im Berliner Hotel Adlon. Wenn das Lokal nun wieder öffnet, stellt sich für ihn das Problem mit der Distanz aber nicht so sehr bei der Begrüßung.
Ein Gast, der ins Restaurant kommt, der ist gegebenenfalls ja auch erstmal voller Erwartung, weiß gar nicht so recht, was auf ihn zukommt und wer jetzt eigentlich da vorne steht und ihn begrüßt. Und insofern ist es eher so ein Abtasten. Aber das meiste ergibt sich natürlich im Laufe des Abends. Und insofern ist es für uns natürlich schon ein Stück weit einschneidend, weil es eher nachher die Verabschiedung natürlich auch sich ändert.
Wenn das Eis gebrochen ist, die Freude über den gelungenen Abend sich in Nähe ausdrücken will.
Ein Handschlag, ein Händedruck ist eine Berührung und Berührung ist ein Stück Intimität.
Die künftig anders erzeugt werden muss.
Ob sich der Fußkontakt bei uns im Restaurant durchsetzen wird, das wage ich zu bezweifeln. Ja, ich glaube, es gibt ganz viele andere Formen, wie man den Respekt und die Freude ausdrücken kann, den Gast in dem Fall zu begrüßen. Mal kurz der Mundschutz zur Seite, ein freundliches Lächeln, freundliche, warme Worte der Begrüßung.
Frauke Weigand, zertifizierte Trainerin für Business-Etikette, sieht das ähnlich. Begrüßungsrituale brauchen keinen Körperkontakt.
Man sieht übrigens an den Augen auch wenn man Mundschutz trägt, man sieht, wie die Augen leuchten, wenn man lächelt.
Frauke Weigand ist Mitglied in der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Ihr Blick auf die Umgangsform ist aber nicht so steif, wie das Wort Knigge in manchem Ohr klingen mag. Sie rechnet damit, dass es nach Corona
auch neue Begrüßungsrituale gibt. Dass man nicht nur das eine nimmt, sondern dass man dann eine Auswahl hat. Wenn man zum Beispiel im Sommer hoch verschwitzt ist, ich muss Ihnen ehrlich sagen, da gebe ich auch ungern die Hand.
So gesehen dürfte das Abstandhalten während der Pandemie vor allem eine weitere Diversifizierung der Begrüßungsrituale bewirken. Ellenbogencheck, Foodshake, Lächeln, Nicken, Sprechen oder
das Namaste, das ist ja dieses Falten der Hände mit einer leichten Verbeugung, wird im Yoga-Unterricht oft gemacht.
Nicht alle neuen Begrüßungsformen setzen also auf die Überwindung des Abstands, die Beibehaltung von Nähe. Distanzgesten wie das Namaste lassen sich auch gesellschaftlich betrachten, wie Nadja Shehade das tut. Die Soziologin und Bloggerin konnte schon vor Corona mit der Begrüßungstatscherei, wie sie es nennt, nicht viel anfangen.
Ich habe auch beruflich sehr viel mit Menschen zu tun und da ist Händeschütteln zum Beispiel auch nicht mein Lieblingshobby gewesen, weil ich auch in den Jahren zuvor immer schon so Sachen wie Erkältungsroulette und sowas mitgemacht habe.
Im Ungefragt auf die Pelle rücken erkennt Nadja Shehade ein spezifisch deutsches Kulturmuster, zu dem auch Vordrängeln und nicht Schlange stehen können gehört. Oder dass man hierzulande an der Bushaltestelle
dieses Moshpit bildet beim Einsteigen.
Aus dieser Perspektive ändert das Abstandhalten der Corona-Zeit gerade etwas zum Guten.
Da hatten wir auch viele Debatten, wenn zum Beispiel MuslimInnen gesagt haben, wir möchten keine Hände schütteln, dass dann gesagt wurde, das gehört aber zum guten Ton dazu und das muss man unbedingt und wer das nicht macht, ist nicht integriert. Und jetzt haben wir Corona und auf einmal ist kein Händeschütteln kein Problem mehr, sondern eine Empfehlung.
Nicht nur Nadja Shehade ist also nicht böse, dass ungebetener Körperkontakt gerade entfällt. Und ich merke, dass der von mir gemochte Footshake gar nicht die Universallösung für alle Lebenslagen sein muss, sondern lediglich die passende Begrüßung für bestimmte Situationen ist. Oder wie es die einzige Freundin sagt, mit der der Gruß mit dem Fuß nicht in Rumhopsen oder aneinander vorbeitreten endet.
Es macht jedenfalls Spaß, das Ritual mit jemandem zu befolgen, der auch dahinter steht. Dann einigt man sich darauf auf einen gewissen Alltag, den man dann zusammen ab jetzt lebt.
Es kommt Bewegung in die Begrüßungsrituale, dem Distanzgebot sei Dank. Und ob wir auch wieder vom Sofa hochkommen und das überhaupt wollen, das hören wir gleich. In Deutschland öffnen langsam Schulen, Museen oder Fitnessstudios wieder. Auf einmal ist auch wieder viel zu tun. Endlich, sagen die einen und stürzen sich zurück ins Leben. Anderen ist aber auch dieses bisschen Normalität zu viel. Gerade hat man sich gemütlich auf dem Sofa eingemuckelt und die viel zitierte Entschleunigung genossen, die die Corona-Restriktionen für einige zumindest mit sich gebracht haben. Der Vorteil, wenn nichts los ist, braucht man auch keine Angst zu haben, etwas zu verpassen. Dafür gibt es sogar einen eigenen Begriff, die Fear of Missing Out, kurz FOMO. Und das ist ein durchaus mächtiges Gefühl. Haben wir jetzt gelernt, damit umzugehen? Ist FOMO am Ende ein Gefühl von gestern? Katja Bigalke ist dem Phänomen FOMO nachgegangen.
Also ich würde natürlich wahnsinnig gerne sagen, dass ich mit FOMO nichts zu tun habe. Weil wer hat schon gerne FOMO irgendwie? Weil FOMO ist ja immer so, alle anderen amüsieren sich wie verrückt und man selber kommt nicht aus dem Knick und das ist ja kein schöner Zustand generell.
Wenn ich so in mich reinhorche, dann kenne ich natürlich schon das Gefühl, die anderen haben mehr Spaß. Ich sitze jetzt hier und verpasse dies und das, die Eröffnung XY wieder nicht geschafft, wäre bestimmt total toll gewesen.
Ich war mal wieder zu müde für die Bar, den Club. Ich habe mich doch nicht aufraffen können, zu diesem Workshop zu gehen. Von dem großartigen Theaterabend habe ich erst nach der letzten Vorstellung erfahren. Überhaupt bin ich oft zu spät, zu schlaff, zu uninformiert, um an diesem Leben voll teilzunehmen. Fear of Missing Out, FOMO, ist ein Leiden, das zuerst im Silicon Valley diagnostiziert wurde und das es bereits 2013 ins Oxford Dictionary geschafft hat. Die Definition lautet:
Die Angst, dass derzeit ein spannendes oder interessantes Ereignis an anderer Stelle stattfinden kann. Oft geweckt von Beiträgen in den sozialen Medien.
FOMO, so heißt es, sei die erste Social-Media-Krankheit. Und in der Tat wird diese Angst, etwas zu verpassen, durch digitale Medien besonders geschürt.
Vor allen Dingen sind diese Informationen viel zugänglicher geworden und sie sind im Weltmaßstab zugänglicher geworden. Und dann fangen sie an, unzufrieden zu werden.
Sagt auch der Soziologe Heinz Bude. Allerdings würde er das Aufkommen des Phänomens zeitlich noch vor den sozialen Medien verorten.
Ich glaube schon, dass es etwas ist, was wir vielleicht seit 30 Jahren in der Welt haben. Das hängt schon mit dem zusammen, was Kollegen von mir die Multi-Optionsgesellschaft genannt haben. Also eine Gesellschaft, in der wir in allen westlichen Gesellschaften leben, die doch den Einzelnen sehr viel mehr Möglichkeiten offeriert, wenn sie so wollen, das Angebot auch an Lebensweisen erweitert hat.
Wo will ich wohnen? Welcher Arbeit will ich nachgehen? Will ich Kinder haben? Welchen Lebensstil will ich pflegen?
Und das ist diese Angst, eine falsche Wahl getroffen zu haben unter den vielen Wahlen, die möglich sind, weil immer in dieser Wahl, die man trifft, im Grunde der eigene Lebensentwurf zur Debatte steht. Und das ist auch das Angstpotenzial darin. Es geht nicht einfach nur um neutrale Wahlen zwischen vielen Möglichkeiten, sondern an jeder Wahl steckt irgendwie dran, habe ich jetzt das richtige Leben gewählt? Habe ich eine richtige Idee von meinen Möglichkeiten gewonnen?
Was aber, wenn auf einmal all die Möglichkeiten extrem stark reduziert werden, wegen eines Virus wie dem Coronavirus?
Einmal habe ich es trotz ziemlich viel Arbeit und Homeschooling und was man alles so hatte, als eine relativ entspannte Zeit erlebt, interessanterweise. Weil eben so viele Angebote weggefallen sind, über die ich mir sonst den Kopf zerbrochen hätte. Und ich habe gemerkt, das erleichtert mich tatsächlich schon sehr, wenn ich nach so einem Monstertag nicht nochmal sozial sein muss und irgendwo aufschlagen muss.
Ich muss gerade keine Klamotten kaufen, weil Klamotten kauft man ja eigentlich auch nur, damit man auf der nächsten coolen Party cool aussieht. Und ich genieße das gerade total, in meinen ollen Sweatpants irgendwie hier im Garten rumzuhängen und die Nachbarn zu sehen, die genauso aussehen wie ich. Also man ist auf jeden Fall dieses Performance-Stress enthoben. Und ja, das finde ich gerade einfach sehr entspannend.
FOMO is over. Give in to the joy of letting go.
FOMO ist vorbei. Gib dich der Freude des Loslassens hin, titelte die New York Times.
FOMO haunted me for years, but the coronavirus pandemic cured me.
FOMO verfolgte mich über Jahre, aber die Pandemie heilte mich, überschrieb der Guardian einen Artikel. Der Soziologe Heinz Bude hingegen bezweifelt, dass die Heilung von FOMO in unserer Gesellschaft überhaupt möglich ist. Er hält das aber auch nicht unbedingt für notwendig.
Dahinter steht eine anthropologisch tiefsitzende Problematik, nämlich der Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Man ist manchmal in die Situation zurückgeworfen, wo man sich fragt, welche Bedürfnisse sind für mich elementar, und dann kommen wieder Phasen, wo ich quasi in der Vielfalt der Wünsche versuche, mich zu orientieren. Und das ist normal. Wenn eine Zeit gewesen ist, wo man sich reduzieren musste, dann sind irgendwann wieder die Wünsche wichtig. Und irgendwas dazwischen ist, glaube ich, sehr lebensdienlich. Wenn man weiß, was einem elementar wichtig ist und dass man sich aber auch gleichzeitig nicht verschließt gegenüber den vielen Wünschen, die man hat.
FOMO, die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, ist nicht tot, meint der Soziologe Heinz Bude, trotz der Corona-Restriktionen. Seit gestern dürfen in Berlin, Sachsen, Thüringen und Brandenburg die Restaurants unter Auflagen wieder öffnen. In einigen Bundesländern sind die Restaurants schon geöffnet, in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Nächste Woche dann ziehen die restlichen nach. Viele Gastronomen fragen sich, ob die Gäste überhaupt wiederkommen. Und wenn ja, wie geht Fine Dining zwischen Plexiglaswänden, Desinfektionsmittelspendern und Kellnern mit Mundschutz? Zeichnet sich auch da womöglich Trends für die Zukunft ab? Matthias Finger hat sich das mal angesehen. Er war in Berliner Restaurants unterwegs. Jetzt ist er hier im Studio. Hallo Matthias, wie war's?
Hallo. Einfach wunderbar. Ich war mit einem Freund in der Muskauer Straße in Berlin-Kreuzberg im Jolisch, einem Österreicher Schnitzel essen. Das hatte so eine herrlich wellige Panade, die ich zu Hause gar nicht hinbekomme. Ich kam mir zwar etwas verwegen vor, etwas zu tun, was eine Zeit lang verboten war. Allerdings gestaltet sich die Ankunft im Restaurant jetzt anders. Chefin Renate notierte als erstes unseren Namen im Reservierungsbuch, falls ein Corona-Fall auftritt.
Also wir tragen den vollen Namen ein mit Vor- und Nachnamen und die Telefonnummer und sonst nichts.
Überprüft ihr die Telefonnummer oder kann ich da auch betrügen?
Also wir gehen von der Ehrlichkeit aus.
Mir ist ja aufgefallen, dass sich das Straßenbild seit gestern total verändert hat. Auf einmal sitzen überall Leute vor den Cafés und Restaurants, obwohl es Speisekarten ja gar nicht mehr geben soll. Wie wird denn jetzt bestellt?
Na, im Jola steht zum Beispiel so ein Kärtchen auf dem Tisch, da ist ein QR-Code drauf gedruckt. Das ist so ein wild gerastertes schwarzes Kästchen. Und das muss ich nicht anfassen, sondern ich halte einfach die Handykamera davor.
Dann fotografiert man das ab, dann erscheint unsere Webseite und dann sieht man sofort die Karte.
Okay, und dann kommt oben schon ein Link und sehe einfach nur die Karte und ich lese sozusagen, was ich haben möchte. Genau. Wiener Saftgulasch mit Semmelknödeln, würde ich dann dem Kellner sagen.
Genau, richtig. Dann kommt der Kellner am Tisch und nimmt ganz normal die Bestellung auf.
Wow, das klingt ja nach einem echten Modernisierungsschub. Aber was ist, wenn ich kein Handy habe? Kann ich dann nicht bestellen?
Na, es gibt auch Wegwerfmenüs für Digitalverweigerer.
Mhm. Ich stelle mir so einen Restaurantbesuch in Pandemiezeiten ja auch ein bisschen klinisch vor von der Atmosphäre her. Mhm. Also vielleicht überall Desinfektionsmittelspender und Schutzhüllen, die Kellner mit Mundschutz. Konnte man die überhaupt verstehen?
Nicht so richtig gut. Die Kommunikation beschränkt sich halt aufs Notwendigste. Und vor allem, ich kann das Lächeln der Bedienung gar nicht sehen. Und dafür bezahle ich aber auch.
Aber es ist schon ein echtes Highlight, dass die Restaurants wieder aufhaben. Also immer zu Hause essen ist auf Dauer ja schon eintönig. Wie bist du denn über die Zeit des Lockdowns gekommen, als nichts aufhatte?
Na, selber kochen, ja. Bei uns bin ich ja für die Verpflegung zuständig und habe zur Abwechslung auch mal ein paar neue Ideen aus der Gastroszene ausprobiert. Zum Beispiel war ich in einem digitalen Koch-Event dabei. Mit Freunden auf der ganzen Welt kannst du ja unter Anleitung eines Profikochs wie Markus Liebetal von Ketao gemeinsam kochen. Liebetal macht es in seiner Küche vor, alle anderen schauen sich das auf ihren Bildschirmen an und kochen das danach. Eine Art Kochkurs im Netz. Da habe ich endlich gelernt, wie ich Karamell-Rotweinsauce mache.
Also einfach mal einen Topf heiß machen, dann zum Zucker rein, 3 Esslöffel.
Ja. Ja, das wird so eine Masse.
Genau. Und welche Farbe hat die Masse?
Das sieht schon recht dunkel aus.
Dann würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass du den Rotwein reinkippst, 1/3 einer Flasche.
Das explodiert jetzt nicht oder so?
Ja, im Idealfall nicht, nein. Es wird ein bisschen dampfen und es wird ein bisschen Geräusche machen.
Ja. Oh ja. Wenn das Zwei-Gänge-Menü fertig ist, klingt sich der Koch aus und die digitale Gesellschaft diniert und quatscht fröhlich weiter stundenlang. Kostenpunkt 50 Euro pro Kochteam. Bisschen teuer, aber die Idee finde ich erhaltenswert in einer globalisierten Gesellschaft. Wenn alle weit verstreut wohnen und wir nicht so ohne weiteres gemeinsam in ein Restaurant gehen können.
Klingt gut. Die Restaurants sind ja noch nicht alle auf, selbst wenn sie dürfen. Viele Betreiber müssen erstmal die neuen Regelungen umsetzen. Sie rücken die Tische auseinander, um den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Stehen da auch Plexiglaswände zwischen den Gästen?
Zum Glück nicht. Verboten sind aber Buffets und geöffnet werden darf nur bis 22 Uhr. Die Bedienung muss in Berlin Mundschutz tragen, die Gäste nicht. Es gibt keine zeitliche Beschränkung für den Aufenthalt, aber gut wäre, wenn die Kunden nicht ewig rumsitzen würden, findet Te Dung No. Der betreibt 13 Restaurants in ganz Deutschland, in der Berliner Kantstraße zum Beispiel den Funky Fish.
Wenn die Leute natürlich 3 Stunden am Stück oder 3,5 Stunden sitzen würden, hast du nicht mehr so viele Plätze. Und da es sowieso für uns gerade schwierig ist, versuchen wir optimal zu belegen. Und zwar halt immer 1,5 bis 2 Stunden pro Gruppe. Und das sollte eigentlich bei einem normalen Essen zügig funktionieren. Ne? Nur wenn die Leute halt sehr viel trinken und feiern wollen, dann wollen sie immer noch länger sitzen.
Aber selbst wenn die Leute nicht so lange bleiben, wird er ja am Ende weniger Umsatz machen, weil weniger Leute bedient werden können. Halten die das denn finanziell durch?
Na, im Funky Fish wird vermutet, dass die Regeln bis zum Ende des Jahres gelten. Und bis dahin kommen die auch durch, allerdings ohne Gewinn zu machen. Andere warten da noch mit der Eröffnung und schauen erst mal. Oder sie gucken sich nebenher nach anderen Einnahmequellen um. Das angesagte Ernst im Wedding hat ja ein paar Wochen lang Kochlieferboxen im Angebot gehabt. Kostenpunkt stolze 100 Euro für Produkte der handverlesenen Hoflieferanten. Das Lode und Stein in Kreuzberg hat das auch gemacht, aber im Restaurant noch einen kleinen Laden eingerichtet. Die Mitarbeiter werkeln weiter hinten in der offenen Küche rum, stellen jetzt aber frisch gepresste Säfte, Rhabarberkompott und aufgeschlagene Kräuterbutter her, die vorne verkauft wird.
Touristen haben 50% unserer Restaurantbesucher ausgemacht. Die kommen nicht so bald zurück. Stattdessen erhalten wir jetzt im Laden positives Feedback von den Leuten im Kiez. Endlich fühlen sie sich bei uns willkommen, weil wir vor Corona ein sehr teures Restaurant waren. Auf einmal freuen sich die Leute, dass sie unser Brot kaufen können und andere leckere Spezialitäten.
erzählt der niederländische Koch Lode van Zeilen. Und das Brot ist wirklich lecker, knusprige, fast schwarze Kruste und innen super saftig.
Mhm. Matthias, du hattest ja vorhin schon von dem Online-Kochkurs erzählt. Gibt es denn noch andere Innovationen, die sich die Restaurantbesitzer haben einfallen lassen, um unter diesen Bedingungen mehr Gäste bedienen zu können?
Ja, na zum Beispiel liefert das Fine-Dining-Restaurant Cookies Cream, das hat ja einen Stern, weiterhin 4-Gänge-Menüs über Nacht in ganz Deutschland aus.
Davon habe ich schon gehört, Sterne essen auf Rädern, aber fertige 4-Gänge-Menüs zu Hause essen, funktioniert das?
Ja, also per Kurier kommt dann eine gekühlte Box ins Haus mit einem QR-Code für die Musikplaylist. Ein Cookies-DJ hat die fürs stilechte Ambiente zu Hause beim Fine Dining zusammengestellt. Und dann kann es schon losgehen. Alle Gerichte sind in Tüten eingeschweißt und müssen im Wasserbad erwärmt werden. Das wird alles samt Weinempfehlungen in einem Video erklärt. Mit meinem Kumpel Matze hatte ich einen lecker eingelegten Chicorée mit Rauchmandel und eine meiner Meinung nach gewöhnungsbedürftige Madeira-Pilzessenz mit Pfefferkrepp als Vorspeise. Auf alle Komponenten eines Ganges ist der gleiche Buchstabe aufgedruckt. Man muss das dann nur zusammenpuzzeln.
So, das war jetzt der falsche O-Ton.
Ja. In der Tüte waren dann eigentlich Parmesanknödel und Trüffelsoße als Hauptgang und es hat wirklich super geschmeckt. Allerdings sollte eine Person das Essen alleine in der Küche aufwärmen, das ist wirklich idiotensicher und elegant im Nachbarraum servieren danach. Ansonsten ruiniert die profane Verpackung den Genuss, auch wenn das Cookies nächste Woche wieder aufmacht. Die Lieferungen sollen auf jeden Fall weitergehen. Wer also lieber zu Hause bleibt oder gar nicht in Berlin wohnt, kann das Cookies-Menü für 50 Kröten pro Person für die ganze Familie bestellen aus purer Kochfaulheit und noch sparen dabei. Das ist halb so teuer wie im Restaurant.
Ja, das waren ja jetzt jede Menge Anregungen. Die Restaurants machen wieder auf. Es tut sich was mit Einschränkungen, aber auch mit vielen neuen Ideen. Matthias, ich danke dir, dass du da warst.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ui, du hast mich nicht mehr die Leben, ne?
Oh, well, darling, wie kommst du denn darauf, honey?
Oui, weil du mich früher dreimal an den Tag geliebt gehabt hast, no?
Well, darling.
Oui, und jetzt hast du mich manchmal nur noch die zweimal an den Tag geliebt.
Well, honey.
Oui, gestern sogar nur die einmal, no?
Well, darling, honey, ob ich dich einmal 24 Stunden, darling, zweimal 12 Stunden, honey, oder dreimal 8 Stunden, darling, am Tag, honey, liebe, well, darling, das läuft doch auf dasselbe hinaus, honey.
Du bist ein Dummkopf, no? Ich meine doch die andere Art von Liebe, haben, mon amour.
Well, honey, ach, die Art von Liebe, darling.
Oui. Ich hatte mal eine Freundin, da war es genauso, oui. Die konnte an die Schlüsse nur noch dreimal an die Woche, no?
Oh, well, honey, und was geschah dann, darling?
Ich habe mich von ihm getrennt, mon amour.
Das kahle Astwerk durchrieselt, durchrieselt nun der Schnee des Frühlings.
Muster möglicher Welten.
Exoplanet 51 Pegasi b.
Heiß, 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 heiß und schnell, schnell, heiß, 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 riesig und schnell, 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 heiß, 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 riesig und schnell, 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 heiß, 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 riesig und schnell, schnell. In nur 4,2 Tagen kreist er seinen Stern. Schnell, heiß, heiß, riesig und schnell. 1700 Grad in Celsius. Er ist ein Gasriese.
Wie geht es weiter nach den Pandemiebeschränkungen? Unser Thema heute in dieser Echtzeit. Gewohnheiten ändern sich in Corona-Zeiten, manche auch bleibend. Welche? Das hängt auch von den verhängten Einschränkungen ab. In Südafrika zum Beispiel wurde der Verkauf von Alkohol verboten. Der Grund? Gewalttaten während des Lockdowns sollten eingedämmt werden. Weil die Alkoholshops geschlossen sind, besinnen sich viele Südafrikaner auf ihre lokalen Brautraditionen. Die Grundzutaten Ananas und Ingwer sind in vielen Supermärkten schon ausverkauft. Jana Gent hat sich erklären lassen, wie man daraus Bier braut.
Wenn das Bierchen am Abend fehlt, der Wein in gemütlicher Runde oder Gin und Brandy vor dem Schlafengehen, dann muss man sich eigentlich nur auf die eigene Tradition besinnen, sagt Apiwen Hussali Mavela. Es ist meine Leidenschaft, Afrika und die Traditionen wiederzubeleben. Wir zeigen der Welt doch auch, dass Afrika schon Bier gemacht hat, Jahrhunderte vor der sogenannten westlichen Welt. Apiwe ist eine Braumeisterin aus Soweto. Schon seit Jahren braut sie ihr traditionelles Bier, das Umkomboti. In verschiedenen Kulturen wurde es tatsächlich schon vor langer Zeit eingesetzt und bei jeder Art Zeremonie getrunken. Wenn junge Leute erwachsen wurden etwa oder wenn sie heirateten. Heute trinkt man es auf dem Land auch, wenn man das erste Auto bekommt oder die Schule abschließt. Ausgangssperre oder nicht, Apiwe mag diesen Hauch von Geschichte. Als mir das meine Mutter beigebracht hat, hat sie mir gezeigt, wie ich mit dem Ellbogen die Temperatur messe. Heute messen wir die natürlich auch mit dem Thermometer, damit wir wissen, wann sie richtig ist. Ich finde es schön, beide Welten zu vereinen und zu sehen, wie ähnlich eigentlich alles ist. Traditionell wird Umkomboti aus Maismehl, Sorghummalz und Wasser hergestellt. Der Prozess dauert je nach Methode 4 bis 5 Tage. Herstellen dürfen es nur Frauen. Und der Geschmack, der ist sauer. Man muss es schon mögen. Und das tut nicht jeder. Auch in Südafrika nicht. Weil schon seit Wochen kein Alkohol mehr verkauft wird und inzwischen auch Vorräte aufgebraucht sind, probieren einige Menschen auch andere Geschmacksrichtungen aus. Sie testen Apfelwein, sie machen Ingwerbier oder Ananasbier. Schließlich mangelt es an Reifenfrüchten in Südafrika nicht. Sie ist eine derjenigen, die den Trick schon raus haben. Starting off, I had 2 pineapples. You're chopping it. Also ich fange mit 2 Ananas an. Die hacke ich grob, lege die Stücke in Wasser, dann kommt Zucker rein und wenn man die Hefe reinmacht, dann kommt Alkohol ins Spiel. Die Hefe vergärt den Zucker und so entsteht der Alkohol. Auch für Ananasbier braucht sie 5 Tage Geduld. Die alkoholische Gärung braucht einfach ihre Zeit. Zwischendurch mal rühren, aber im Grunde sollte die Mischung an einen dunklen Ort gestellt und in Ruhe gelassen werden. Danach ganz einfach abgießen, kalt stellen und genießen. Ich weiß nicht, was der Lockdown mit mir macht, aber ich möchte wirklich so oft einen Drink. Ich arbeite ja auch, aber es ist schon komisch, dass ich mehr trinken will als vorher. Vielleicht, weil ich früher mit der Arbeit fertig bin als sonst und keine Zeit auf der Straße verbringe und all sowas. Auf jeden Fall scheint es sich zu lohnen für sie. Sie setzt regelmäßig einen neuen Bottich an, denn schon nach ihrem ersten Versuch war sie überzeugt, es sei nach 5 Tagen so lecker, so gut gewesen. Ob Ananasbier oder Umkomboti, Tandanani Umlo aus Boksburg, östlich von Johannesburg, sagt, was Brauereien oder Destillerien nicht gern hören würden. Diese neu entdeckten Braumethoden in der privaten Küche, die sollten sich durchsetzen. Ich wünsche mir, dass das Handwerk, Bier zu brauen, bei ganz normalen Menschen auch nach Covid-19 beibehalten wird. Dadurch genießen die Leute doch mehr. Der Anteil derer, die in Südafrika viel trinken, ist extrem. Wir sind vielleicht sogar eines der Länder, in denen am meisten getrunken wird. Wenn mehr Leute selbst brauen, dann wird das unsere Kultur. Das könnte dazu führen, dass die Saufgelage, die es bei uns immer gibt, weniger werden. Alkohol ist tatsächlich der Grund für viele Verkehrsunfälle und häusliche Gewalt. Deshalb ist das Verkaufsverbot während der rigiden Ausgangssperre in Südafrika politisches Kalkül. Dass Menschen wie Apiwe sich nun aber auf ihre traditionellen Wurzeln besinnen und die Beliebtheit des sauren Biers Umkomboti steigern wollen, das ist ein Nebeneffekt, der auch afrikanische Überlieferungen am Leben hält. In meiner Kultur muss ich den ersten Schluck trinken. Ich schmecke ihn erst und kann den Vorfahren dabei danken und ihnen Respekt zollen. Dann schlucke ich ihn runter und wer will, der kann dann auch mehr trinken.
Take a sip and you can take more if you want.
Momentan darf man Alkohol nur zu Hause herstellen und auch dort genießen. Vielleicht wird es aber nach der Ausgangssperre mehr hausgemachtes Bier geben als vorher, wenn die Südafrikaner jetzt auf den Geschmack kommen.
Vielleicht bleibt aber auch die Prohibition. Der Polizeiminister jedenfalls hat das vorgeschlagen, denn die Gewalttaten sind in Südafrika deutlich weniger geworden. Eine von vielen Folgen von Lockdown, Kontaktverbot und was Corona sonst noch in unser Leben gebracht hat. Was davon bleibt, darüber haben wir in diesem Podcast gesprochen. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie doch auch mal in unseren Serienpodcast rein. Da geht es aktuell um die Kunst der Bildbetrachtung. Ich bin Susanne Balthasar und verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss, machen Sie es gut.